Weggesuchtet. Der Serien- und Kinopodcast mit Insider Christian Aust bei Radio Hamburg.
Hallo, du machst es genau richtig. Du hörst Weggesuchtet. Herzlich willkommen zu unserer allerneuesten Folge.
Ich bin Bettina und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, und ich bin natürlich auch wieder dabei. Christian, ne? Wie jede Woche der unvermeidliche Christian. Unser großer Serienstart der Woche heißt Cursed. Eine Neuinterpretation der Artus-Sage mit einer Hauptdarstellerin. Wie funktioniert das? Darüber sprechen wir gleich. Aber bevor es losgeht mit den Streamern und mit den Kinostarts der Woche, wollen wir nochmal über Johnny Depp sprechen, auf jeden Fall. Johnny Depp, habt ihr bestimmt gehört, führt gerade in London einen Prozess gegen das große britische Boulevardblatt The Sun. Und es geht darum, dass die ihn 2018 mal, hat jemand geschrieben, er sei ein Wife-Beater. Also damals
ein Frauenschläger.
Frauenschläger, genau, basierend damals auf den Scheidungsprozess von Amber Heard, seiner Ex-Frau. Und wir fragen uns ja alle, warum macht er das? Warum tut der Mann sich das an? Also Bettina, du meinst ja auch, das hätte man eigentlich längst vergessen, die Wife-Beater-Geschichte. Ne?
Ja, jetzt ist das durch diesen Prozess ja alles nochmal hochgekocht. Das Ganze ist 2 Jahre her und ich finde, der hat da ganz schlechte Berater, weil er musste da ja jetzt persönlich in London vor Gericht erscheinen.
Ja, mehrfach und dann auch noch ins Kreuzverhör und es wurden so ganz intimste Details plötzlich wieder publik, die bisher so eher so offene Geheimnisse waren oder offene Gerüchte oder überhaupt nur Gerüchte. Wir wissen jetzt ganz genau, was er konsumiert. Also wir wussten ja schon immer, dass er mal ein Problem mit Alkohol hatte, eventuell auch mit Drogen. Jetzt wissen wir, dass er Kokain genommen hat, welchen Alkohol er trinkt. Also kurz, es ist ein Prozess, der, egal wie er ausgeht, für Johnny Depp eigentlich nur verloren werden kann. Ne?
Also ich glaube, das wird für ihn der absolute Karrierekiller sein. Der wird sich davon nicht erholen und ich bin auch der Meinung, Fluch der Karibik, den Jack Sparrow, den er da gespielt hat, dass er die Rolle los sein wird.
Hat er jetzt verspielt, meinst du? Also ja. Die treibende Kraft hinter dieser ganzen Geschichte soll einer von Johnny Depps vielen Anwälten sein. Und zwar heißt der Adam Waldman.
Warum? Nie gehört den Namen.
Nie gehört, ja. Es gibt auch Kollegen aus den USA, die da recherchiert haben. Waldman, einige sagen eine schillernde Figur, andere sagen eine dubiose Figur. Man weiß eigentlich kaum etwas über diesen Mann, außer dass er Kontakte zum Kreml haben soll und kurz, also ein ganz geheimnisvoller Mensch ist. Und der hat offenbar Johnny Depp dazu animiert, diesen Prozess zu führen.
Ja, und auf jeden Fall denke ich, dass er ganz viel Geld mit Johnny Depp verdient hat, weil so ein Prozess, da fließen ja dann Honorare für die Anwälte. Und wenn er, finde ich, ein guter Anwalt gewesen wäre, also wenn er ein guter Anwalt ist, dann müsste er ja eigentlich sagen, Johnny, lass das mal.
Wir machen das nicht.
Natürlich, das ist 2018 gewesen. Also ich habe mich da an dieses ganze Zeug schon gar nicht mehr erinnert. Und
es ist ein altes Johnny Depp-Problem. Johnny Depp hat sich im Laufe seiner Karriere, je berühmter er wurde, immer mehr abgekapselt, hat sich von Beratern auch zum Teil auch abhängig gemacht. Man kam an ihn eigentlich kaum noch heran. Ich habe Terry Gilliam mal interviewt, den Ex-Monty Python, der ja auch Regie führt, und der gesagt hat, er wollte Johnny Depp mal erreichen. Also der hat genau dasselbe Problem beklagt. Er wollte Johnny Depp, weil ihm jemand ausgefallen war, für seinen Film haben, für eine Rolle, und sagte, ich habe den überhaupt nicht mehr erreicht. Es endete damit, dass ich in meinem Auto geschlafen habe vor seinem Haus und gewartet habe, bis er rauskommt, um ihn irgendwie zu erreichen und ihn dann persönlich anzusprechen.
Und das hat
dann,
hat dann auch
geklappt. Wir haben eben gerade schon über Fluch der Karibik gesprochen. Es ist offenbar so, dass Disney den nächsten Fluch der Karibik-Film ohne Johnny Depp plant, was ja auch
Sinn
macht.
Kann ich verstehen, also absolut.
Jerry Bruckheimer, der Produzent, steht offenbar noch zu Johnny Depp. Er sagt, da wächst Gras über die Sache, bis der Film startet. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig vorstellen.
Ich glaube, eher für so eine Disney-Produktion, die werden sagen, der Mann ist nicht mehr tragbar.
Gerade weil Disney ja auch sehr konservativ ist. Sie machen halt Familienkino.
Sehr clean. Das ist eben Familienkino. Ja. Und ich glaube, dass Johnny Depp da nur noch eine Chance hat. Der müsste nochmal so richtig den Reset-Knopf drücken, also so auf Neustart, sein Leben komplett umkrempeln, Rehab, das ganze Programm.
Ja. Also ist es so, dass der nächste Teil offenbar mit ihm in einer sehr viel kleineren Rolle geplant wird oder ganz ohne ihn? Margot Robbie soll da irgendwie involviert sein, was auch Sinn macht, weil viele große Blockbuster werden ja jetzt mit starken Frauen in den Hauptrollen auch geplant. Also da schlagen sie dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.
Finde ich gut. Margot Robbie wird mir gefallen.
Ja, und wir werden ja jetzt immer wieder gefragt, so kannst du dir vorstellen, also ich habe Johnny Depp, glaube ich, mittlerweile, ich glaube, 10-mal sogar interviewt. Ich habe auch eine Pressekonferenz mit ihm moderiert.
Können wir doch nochmal kurz reinhören in die Pressekonferenz.
Das war übrigens eine sehr schöne Erfahrung, genau. Und weil es so schön war, reisen wir mal zurück in der Zeit. And our last guest, I mean, he needs no further introduction. He is one of the biggest movie stars on this planet and still the coolest cat in the film industry. He played Edward Scissorhands, Gilbert Grape, Edward, Don Juan, Jack Sparrow, Willy Wonka, Sweeney Todd. The list is too long. And now we see him as Charlie Mordecai. Here is the man himself. Here's Johnny Depp.
Das war ja eine Pressekonferenz in Berlin, die du mit Johnny Depp hattest.
Ja, für Mordecai hieß der Film übrigens auch ein Mega-Flop. Also, weil alle Projekte, die keine Blockbuster waren von Johnny Depp, sind ja gefloppt. Und Johnny Depp damals, er war 2 Stunden zu spät und er wirkte auch so angeschlagen. Abends ist er dann ja auch schwer angeschlagen über den roten Teppich gegangen. In der Pressekonferenz aber auch schon, wir hören da mal rein. Ich habe ihn gefragt, ist jetzt auch völlig egal, Mordecai, da ging es, hatte er einen Schnurrbart, das war ein Riesenthema, weil der Schnurrbart, da mussten wohl sehr aufwendig mindestens 100 Schnurrbärte hergestellt werden. Und ich habe ihn gefragt, wäre es nicht einfacher gewesen, Johnny, hättest du dir deinen eigenen Schnurrbart wachsen lassen? Und das hat er geantwortet.
Hey Johnny, I think it's a legitimate question to ask. Why didn't you grow your own moustache to make things much easier, you know, for everyone?
Because you can actually see how pathetic my true moustache is. This is a full beard for me, by the way. This is me in lumberjack mode. You don't have lumberjacks here, do you? Do you have pancakes?
We have lumberjacks and pancakes, right?
Cool. Yeah, I can't grow one like that. Look at that. That's pure symmetry, isn't it? Look. I can't do it. Mine's just this.
Johnny Depp sagt, er hat so einen spärlichen Bartwuchs. Deswegen war das einfacher, sich mit einem angeklebten Schnurrbart der Rolle zu nähern.
Es hätte lächerlich ausgesehen. Warum wir das alles erzählen, wir werden immer wieder gefragt, kannst du dir vorstellen, dass Johnny Depp wirklich seine Frau geschlagen hat, dass er durchgedreht sein soll? Weil ihr seid ihm ja begegnet. Ich kann da nur sagen, also auch nach der Pressekonferenz, er war ja ein bisschen angeschlagen, er hat mich nach der Pressekonferenz umarmt. Also ich habe ihn immer, egal in welcher Situation und auch wenn er schon so ein bisschen neben der Spur war, als tiefenentspannt und, wie der Österreicher sagen würde, lieb erlebt.
Naja, aber auf der anderen Seite, das ist ja so eine Sichtweise. Ich habe den auch als total nett kennengelernt und auch tiefenentspannt. Aber trotzdem, ich glaube, jeder Mensch kann so aufs
Blut... eine dunkle Seite.
Ja, aber dass du jemanden so reizen kannst, dass du immer ausrastet und vielleicht Amber Heard, ich weiß es nicht. Also ich würde mir das gar nicht zutrauen, jetzt zu sagen, hat er sie geschlagen oder nicht?
Du würdest nicht die Hand für ihn ins Feuer legen?
Nein, würde ich nicht, auf keinen Fall.
Wir wissen ja mittlerweile auch Dinge, die wir gar nicht wissen wollten, zum Beispiel Kokain und hochprozentiger Alkohol. Wir wissen nicht, welche Folgen das hat, vielleicht auch welchen Effekt das auf Johnny Depp hat. Und Johnny Depp war ja auch so schlau, vor dem Gericht auch noch zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, an die kann ich mich gar nicht erinnern, weil ich da eben so angeschlagen war. Also auch kein guter Schachzug. Also worauf wir hinaus wollen, ist, wir drücken ihm die Daumen.
Du sagst ja, er behält seine Rolle.
Ich sage, er kriegt die Kurve nochmal.
Ich sag nein. Und Margot Robbie als neue Jack Sparrow. Jack wird man ja nicht sagen.
Jacqueline Sparrow
würde ich sehr gut finden.
Ich finde das überhaupt nicht gut. Ich bin ja auch kein großer Fan von Margot Robbie. Also ich möchte ihn wieder sehen. Es passt ja auch zur Rolle. Und außerdem, er hat uns so viel Freude geschenkt im Kino. Ich will ihn auch weiter da sehen.
Ach, du bist so sentimental. Margot Robbie wäre gut.
Ich bin nicht sentimental, ich bin loyal. Nee. Das ist ein großer Unterschied.
Ach, manchmal...
Ich bin auch sentimental, ich gebe es zu.
Ja, du bist beides.
Und romantisch.
Ja, das bin ich auch, aber ich glaube, ich bin auch ziemlich realistisch und manchmal ist das dann das Guthaben, das man hat, ist aufgebraucht. Und ich finde, Johnny, der hat das jetzt doch ein bisschen überzogen, Johnny Depp.
Na gut. Wir werden das weiter hier verfolgen und euch natürlich auch immer auf dem Laufenden halten, wenn wir was Neues wissen. Und wir haben es bereits angekündigt, es gibt diese Woche einen großen Streaming-Start und es wundert uns nicht, wo findet der wohl statt?
Auf Netflix. Die Serie heißt Cursed, die Auserwählte. Ab 17. Juli ist dort die erste Staffel zu sehen. Insgesamt sind es dann 10 Folgen.
Ja, finde ich immer gut, 10 Episoden. Ich finde, 6 hört sich ganz schlimm an, da ist man sofort durch. 8 ist mir auch immer zu wenig. 10 ist eine gute, also wenn es einem gefällt, ist 12 natürlich noch besser. Cursed ist eine Neuinterpretation der Artus-Legende und basiert auf einem illustrierten Roman von Tom Wheeler, der Autor war des Romans und aber auch Produzent und Showrunner der NBC-Serie The Cape ist. Und
illustriert hat das Ganze dann Frank Miller.
Ich bin gerade total erschrocken, dass du hier so von der Seite kommst. Illustriert hat es Frank Miller.
Ja, aber das muss man doch sagen.
Frank Miller kennen wir vor allen Dingen als Comiczeichner, als Comicautoren, der so großartige Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel die Batman-Comics, Sin City und 300. Dafür hat er auch die Vorlage geliefert damals, den Spartaner-Film. Und das Besondere auch in diesem Fall, also wir haben ihn ja auch mal getroffen, Frank Miller, absolut schräger Typ, ne?
Ja, der ist so ein bisschen unheimlich.
Ich finde auch ein bisschen unheimlich. Er hat sowas von Freddy Krüger, wenn man das sagen darf. Ist ein bisschen gemein, aber er hat schon was von Freddy Krüger.
Man hat so den
außer diesen Slasher-Händen.
Ja, da lauert sowas Unausgegorenes in ihm, das raus muss und
ja, das
lebt er in seinen Zeichnungen auf.
Absolut. Die sind ja sehr düster. Er ist einer der düstersten Comic-Autoren überhaupt. Ihr seht schon, es ist eine weibliche Hauptfigur und deswegen, es ist ja auch in Mode jetzt dann, wenn man schon eine weibliche Hauptfigur hat und ich finde das ja auch gut, eine Regisseurin zu engagieren und das ist in diesem Fall Sidna Fuentes, die...
Ist nicht Senta Fuentes?
Nee, sie heißt tatsächlich, ich habe auch zuerst gedacht, ich hätte mich verschrieben, sie heißt aber tatsächlich Sidna oder Sidna Fuentes, die bisher Sachen gemacht hat, also die viel Autorin war für verschiedenste Serien, unter anderem Jane the Virgin, Grey's Anatomy, iZombie, Shameless, Ray Donovan hat sie auch Sachen geschrieben, also einige Episoden, Pretty Little Liars und How to Get Away with Murder. Und was merken wir daran? Also Fantasy, Mystery, Action ist überhaupt nicht, Thriller ist nicht ihr Genre eigentlich, ne?
Ja, aber das ist ja so genreübergreifend, so eine Mischung. Da war ich zuerst auch so ein bisschen erstaunt. Ich dachte ja, weil Gustav Skarsgård mitspielt, ich dachte, wow, endlich kann ich mal wieder über Vikings hier ein bisschen was erzählen. Weil
oh Mann, du nimmst es mir schon vorweg. Ja. Gustav Skarsgård, ich finde, bevor wir jetzt weitermachen, also Gustav Skarsgård ist halt dabei, Floki aus Vikings. Aber wir wollten ja nochmal ganz schnell hier in die Serie reingucken.
Sie haben uns alles genommen. Weil Magie durch unsere Adern fließt.
Unsere Mission ist die Ausrottung aller Fae. Wir sind im Krieg. Und im Krieg gibt es keine Gnade. Wir können ihnen ein Ende setzen.
Mutter, es gibt etwas, das du tun musst. Bring dies zu Merlin.
Okay, wo waren wir stehen geblieben? Gustav Skarsgård, den wir natürlich alle als Floki aus Vikings, den Bootsbauer, kennen und der da auch schon so was Mystisches hat und der hier eben den Zauberer Merlin spielt. Und das ist so eine Paraderolle für ihn eigentlich, ne, hier?
Ja, genau, es ist eine Paraderolle, aber ich dachte eben...
Weil er eben noch so einen ganz speziellen Merlin spielt, deswegen.
Ja, das gibt schon so Anlehnungen an Floki und deswegen dachte ich, als ich dann las, okay, er spielt mit... Ich hatte gedacht, das geht mehr so in Richtung Vikings und ist so ein bisschen erwachsener. Und deswegen, das ist ja hier so ein Genre-Mix, den wir in Cursed, die Auserwählte, sehen. In der, gerade in der ersten Folge, der ersten Staffel, das ist ja so ein bisschen auch Coming-of-Age-Story. Man sieht auch so animierte Blümchen im
ja,
Wald.
Ja, es ist ein bisschen süßlich, ne? Es ist so für Teenager-Mädchen, ne?
Ja, also, das dachte ich auch. Zielgruppe, Mädchen, junge Frauen.
Sie können sich nicht so wirklich entscheiden. Also einerseits soll es eben der große Fantasy-Thriller sein und diese Sagenwelt und dann eben, wie gesagt, die jungen Frauen ansprechen. Und das fand ich auch so ein bisschen unausgegoren. Deswegen konnte ich mich auch mit der ersten Episode noch nicht so richtig anfreunden. Es geht, wie gesagt, um die Artus-Legende aus Sicht von Nimue. Das ist die Hauptfigur. Die Nimue ist aber auch nicht erfunden, sondern
wirklich, ne?
Eine ganz wichtige Figur aus der bretonischen und walisischen Sagenwelt und auch eben in dem, im Rahmen dieser Artus-Legende. Und eigentlich ist sie die, man nennt sie auch die Hüterin des Sees, glaube ich, weil nämlich sie für den See verantwortlich ist, zuständig ist, aus dem Artus irgendwann dann der Legende nach sein Schwert zieht und dann eben König Artus wird. Ne?
Aber jetzt hier in Curse, die Auserwählte, ist sie eben die zentrale Figur und sie wird gespielt von Catherine Landford, eine australische Schauspielerin, die ihr vielleicht kennt aus Tote Mädchen Lügen nicht.
Ja, da hat sie Hannah Baker gespielt, also ihre bekannteste Rolle bisher. Und ihre Kinokarriere kommt leider auch nicht so richtig ins Rollen. Also sie hat irrsinnig viele Follower auf Instagram. Ich glaube, es ist im zweistelligen Millionenbereich. Und da glaubt man ja, dass sie dann irgendwann auch ihren ersten Kinofilm macht. Und sie war auch tatsächlich bei den Dreharbeiten zu Avengers Endgame dabei, wurde aber tragischerweise aus dem kompletten Film wieder rausgeschnitten.
Ja, jetzt hat sie eine schöne Hauptrolle.
Ja, sie hat die Tochter von Tony Stark gespielt, aber die jüngere Version. Und bei Testvorführungen war das Publikum so verwirrt, dass es zwei Versionen von dieser Tochter gab, dass sie Catherine dann komplett wieder rausgeschnitten haben.
Ja, aber wie gesagt, jetzt hat sie eine tolle Hauptrolle. Da muss sie gar nicht traurig sein. So, und
worum geht's, Bettina?
Es geht eigentlich um das Artus-Schwert erstmal.
Ja, es geht um eine bewaffnete, ja, fast, man kann sagen, Terroreinheit der katholischen Kirche, die Roten Paladine, die unter Führung von Peter Mullen und einem unheimlichen, düsteren Kämpfer eigentlich alles vernichten, was nicht kirchlich ist, also aus dieser Sagenwelt eben kommt, ganze Dörfer niederbrennen. Und nach dem Tod ihrer Mutter soll Nimue ein magisches Schwert eben an den Zauberer Merlin überbringen. Darum geht es.
Das ist dieses berühmte Schwert.
Ja, das bewusste Schwert.
Genau.
Ne? Darum geht es. Und Bettina, unser Fazit bisher.
Ich habe was vollkommen anderes erwartet, weil eben auch Gustav Skarsgård mitspielt. Nicht so sehr diese Fantasy-Geschichte. Mehr Erwachsener. Auf jeden Fall die erste Folge war jetzt nicht so ganz meins. Ich fand dann aber die zweite Folge kam das dann doch ein bisschen mehr in Fahrt.
Du meinst, Gustav Skarsgård ist so ein Versprechen auf gute, gepflegte Erwachsenenunterhaltung.
Ja, das war's für mich, weil ich den sehr assoziiere mit Vikings und unbewusst habe ich dann gedacht, naja, das geht schon so ein bisschen.
Du meinst, es ist eigentlich eine Floki-Geschichte, nur dass er diesmal Merlin heißt. Mir ging es genauso. Ich fand es, wie gesagt, in der ersten Episode fand ich schwierig, dass sie nicht den richtigen Ton getroffen haben. Aber Episode 2, da wurde es sehr viel düsterer, fand ich, und sehr viel weniger Teenager-Drama. Und deswegen werde ich diese Serie Cursed, die Auserwählte, auf jeden Fall weitersehen.
Ich habe mich da noch nicht so ganz entschieden, aber ich würde es nicht ausschließen.
Willst du alleine, dass ich das alleine sehe?
Nee.
Willst du mir das antun?
Nee, ist ja auch doof, ne?
Ja.
Na, okay, also ich gebe so eine Folge, würde ich nochmal einschalten, aber dann muss es schon richtig gut sein.
Wir bleiben bei den Rittern und wir bleiben auch bei Netflix. Denn es ist so typisch Netflix, völlig unangekündigt und aus dem Nichts startet da ab sofort plötzlich die zweite Staffel von Nightfall, der großen Ritterserie. Es geht um die Templer und es geht um den verschwundenen Gral natürlich, nachdem die Templer suchen. Es geht um Kreuzzüge und Nightfall, das ist so eine Serie, die mich komplett enttäuscht hat in Staffel 1. Ich hatte mich da so drauf gefreut, weil sie eben auch vom History Channel kommt, der Channel, der eben auch Vikings gemacht hat. Und deswegen dachte ich, wenn die jetzt was machen über Kreuzritter, das muss ja großartig werden. Und war dann komplett enttäuscht. Es wurde damals in Deutschland noch nirgendwo gestreamt, als die erste Staffel lief zunächst. Und ich habe mir dann extra in London, als ich einen Interviewtermin hatte, da die Box mit der ersten Staffel gekauft. Ich erinnere mich noch, wir haben das zusammen gesehen und ich fand's banal. Ich fand die Geschichte banal. Ich fand die Effekte schlecht. Und jetzt aber die große Überraschung. Ne? Ich finde, Staffel 2 zieht jetzt richtig an. Ne?
Ja, mich hat die erste Staffel auch nicht gepackt. Da muss ich dir recht geben. Und die zweite Staffel, das interessiert mich jetzt, weil Mark Hamill dabei ist.
Ja, du hast ja, guck mal, erst war es Gustav Skarsgård und jetzt ist es Mark Hamill.
Ja, die alten Männer.
Genial, natürlich als Luke Skywalker für alle. Ich meine, es gibt zwar kaum jemanden, der nicht weiß, wer Mark Hamill ist, aber trotzdem, irgendeiner ist ja immer dabei. Luke Skywalker aus Star Wars.
Genau, und der hat jetzt sein Lichtschwert eingetauscht gegen das Schwert der Tempelritter. Und Mark Hamill ist ja wirklich eine, als Interviewpartner wirklich schräg. Wir haben ihn ja beide 2017 in Los Angeles getroffen.
Ja, das erste damals. Mal überhaupt, ja. Weil als die ersten Star Wars Filme anliefen, also bevor wir jetzt mit Mark Hamill weitermachen, also bei Nightfall ist fast zu empfehlen, dass man zur Orientierung zwar mal in die erste Staffel reinguckt, aber eigentlich mit Staffel 2 weitermacht, oder? Also dass man da einfach anfängt.
Ach, das weiß ich jetzt nicht. Ich finde schon, dass man
sich da durchkämpft durch die erste Staffel.
Ja, manchmal muss man sich durchkämpfen, um dann zu richtig Gutem vorzustoßen.
So, gewisse Leidensbereitschaft muss man mitbringen. Ja, Mark Hamill, den wir in Los Angeles dann getroffen haben für die nächste Star Wars Trilogie. Und damals, als die ersten Filme anliefen, konnten wir ihn ja noch gar nicht interviewen, weil wir da noch gar nicht geboren waren. Und ihn jetzt eben getroffen haben. Und das war so lustig. Ich habe Mark Hamill als einen so intelligenten und vor allen Dingen humorvollen Gesprächspartner erlebt. Das war sehr lustig.
Ja, der war ja gar nicht zu stoppen. Der regte sich ja noch so auf, weil im Vertrag stand dann drin, dass er ein Jahr lang für Episode 7, da war er ja nur ganz kurz am Ende zu sehen, ein paar Sekunden in dieser Kutte, wenn ihr euch erinnert. Und er musste aber ein Jahr lang trainieren, zweimal die Woche. Und der regte sich so darüber auf, dass er sagte, warum musste ich das denn tun? Da hören wir doch noch mal rein in den O-Ton aus.
Weil er es auch so schön erzählt hat.
Ja, weil er es so schön erzählt hat.
No inkling. For a year, twice a week, 2 hours and 2 hours, I went to, well, they called it physical training, which is a euphemism for torture. And changed my diet. No sugar, no dairy, no bread. No fun. It's basically, if it tastes good, don't eat it. But, I mean, to literally get to the last page, I said, I trained for 50 weeks to revolve and remove a hood? I mean, I could be the size of, you know, Marlon Brando in Apocalypse Now.
Ist doch herrlich. Mark Hamill sagt, dass sie stellen es zwar da als physisches Training, aber eigentlich ist es Folter.
Eigentlich war es Folter und er hätte sich gewünscht, dass der Regisseur ihm rechtzeitig Bescheid gesagt hätte. Hätte er gar nicht so trainiert, vor allem, weil er auch die Kutte getragen hat. Also ja. Es war.
Da meinte er dann noch, da hätte er fett sein können wie Marlon Brando am Ende von Apocalypse Now. Wäre vollkommen egal gewesen, weil unter der Kutte hat man eh nicht gesehen, wie dick er ist.
Ja. Das Witzige ist auch, dass Mark Hamill, man hatte so den Eindruck bei diesen Interviews, er war ja in der Zwischenzeit, er hat Synchronarbeit gemacht. Er hat viele Sachen gemacht, aber ich glaube, er hat eigentlich gar nicht mehr so richtig Interviews gegeben seit den ersten 3 Star Wars Filmen. Und er war so völlig ausgehungert. Er hatte richtig Bock drauf, dass da Journalisten sitzen und je mehr, desto besser, um endlich mal wieder Interviews zu geben.
Der war ja gar nicht zu stoppen. Ich weiß nur, ich konnte vielleicht 3 oder 4 Fragen stellen und der hat nonstop geredet und dann war meine Interviewzeit da auch schon fast zu Ende.
Sehr schnell vorbei, ne? Und da wir gerade bei Star Wars sind, die gute Meldung der Woche, Weihnachten, das ist schon fast wie Weihnachten und Ostern, die gute Meldung der Woche für alle Star Wars Fans kommt von Disney Plus, denn die haben bei Lucasfilm, also dem Studio von George Lucas, eine neue Animationsserie in Auftrag gegeben, Star Wars The Bad Batch. The Bad Batch, das sind irgendwelche speziellen Klone aus einer vorherigen Serie und ich gebe ganz offen zu, dass ich bei diesen ganzen Nebenserien und Nebenschauplätzen mittlerweile komplett den Überblick verloren habe. Es geht um die Klonkriege und um es kurz zu machen, es ist eine animierte Serie, eben keine Realserie und sie soll bereits 2021 auf Disney Plus zu sehen sein.
Und da wir gerade bei Disney Plus sind, wir haben da noch eine schöne Geschichte, die aber überhaupt gar nichts mit Star Wars zu tun hat.
Ja, es gibt nämlich einen, ja, wir haben es jetzt genannt, Hintern-Gate. Disney Plus hat einen.
Butt-Gate.
Disney Plus hat einen Butt-Gate. Und zwar, man glaubt es kaum, ich wusste das auch gar nicht. Es ist jetzt nur im Zuge von der Veröffentlichung von X-Men Days of Future Past nochmal hochgekocht sozusagen. Disney Plus hatte für die Veröffentlichung auf Disney Plus von Splash eine Jungfrau am Haken. Der Titel allein schon könnte man heute gar nicht mehr so machen, würde als schwer sexistisch wahrscheinlich, aber so heißt der Film nun mal, mit Tom Hanks und Daryl Hannah, ein Film von 1984. Da ist an einigen Stellen Daryl Hannahs Hintern zu sehen und Disney Plus hat tatsächlich, was völlig an mir vorbeigegangen war, Daryl Hannahs Haare mit Computertechnik verlängert, also mit CGI, damit man ihren Hintern nicht sieht. So. Und jetzt wird aber, wie gesagt, X-Men Days of Future Past veröffentlicht. indem man Hugh Jackmans, also Wolverines Hintern, wohl in einer Szene sehen kann. Ich erinnere mich jetzt gar nicht, dass ich die gesehen habe. Das ist schon etwas länger her, aber da ist auf jeden Fall sein Hintern zu sehen. Skurril. Und die Fans sagen jetzt, oder beziehungsweise es gibt Kommentare im Netz, die sagen, das ist ja total sexistisch. Warum wird der Hintern von Daryl Hannah bedeckt und warum sieht man den nackten Arsch, ne, von Hugh Jackman, also von Wolverine ja eigentlich. Also es ist zwar Hugh Jackman, aber es ist ja Wolverines Hintern.
Hätten Sie da nicht ein paar Haare wachsen lassen können bei Wolverine?
Meinst du, man hätte da auch hinten
CGI-mäßig?
Ach, du meinst jetzt so Hinternhaare?
Ja,
oder
so Hinternhaare.
Damit man den Hintern nicht sieht. Nein, es ist ja Wolverine. Ne? Also er könnte ja auch so einen Wolfsfellpelz da hinten haben. Auf jeden Fall wird jetzt schon gefordert, wir fordern Equal Ass Treatment. Also alle Hintern sollen gleich behandelt werden. Weibliche wie männliche.
Ja, finde ich gut, unterschreibe ich.
Was sagst du dazu?
Ja, ich finde auch. Also dann lassen wir ihm da noch ein paar Haare am Hintern wachsen. Hugh Jackman als Wolverine, das ist schon okay.
Wieso am Hintern wachsen? Ich möchte Daryl Hannahs Hintern auch sehen. So rum wird doch ein Schuh draus. Wir wollen jetzt alle nackten Hintern sehen, oder nicht?
Nö, will ich gar nicht. Ich will weder den von Wolverine sehen, noch den von Daryl Hannah. Also das
okay, ja. Darauf können wir uns also auch nicht einigen. Nee. Da sind wir nicht einer Meinung. Aber wie gesagt, ich bin für nackte Hintern, du dagegen.
Ja, aber das passt dann vielleicht. Ist das die Überleitung zur nächsten Serie, Dunkle Leidenschaft, erste Staffel ab 15. Juli auf Netflix. Und die haben ja gemerkt, Sex sells, Erotik. Ja,
Netflix punktet gerade mit Erotik-Thrillern, also 365 Days lief sehr erfolgreich und jetzt gibt es eine ganze Erotik-Thriller-Serie.
Naja, jetzt machen sie halt also so einen Genre-Mix aus Thriller und Erotik. Ich finde, da steckt so ein bisschen Strategie auch dahinter. Und das heißt, diese Serie heißt eben Dunkle Leidenschaft, Erotik-Thriller-Serie. Ach, das ist ja auch ein Zungenbrecher. Erotik-Thriller-Serie aus Mexiko.
Ab 15. Juli.
Genau. Darin geht es um eine verheiratete Professorin, die eine Affäre mit einem 15 Jahre jüngeren Mann anfängt. Und das hat dann fatale Folgen.
Ja. Ab 15. wie gesagt bei Netflix und es gibt eine weitere, das ist jetzt kein Erotik-Thriller, aber es bleibt so ein bisschen im Genre, es ist auch erotisch, also wenn man sich den Trailer anguckt.
Ja, wenn man sich das Cover anguckt, dann
weiß man schon, dass es sehr erotisch wird.
Genau, zwei knutschende Jugendliche,
es sind drei knutschende Jugendliche.
Ja, die dritte Person kommt ja dann dazu, also das sieht man auf diesem Cover und
die Serie heißt Mund zu Mund, im Original Boca a Boca und startet auch diese Woche auf Netflix. Und es geht um, passend zur Pandemie, um eine rätselhafte Krankheit, die sich unter Schülern ausbreitet nach einer Party, also unter Schülern, die sich geküsst haben und die in einer ländlichen, isolierten Gemeinde leben. Und diese ganze Gemeinde, also diese Krankheit versetzt die ganze Gemeinde in Panik.
Und ab 18. Juli auch auf Netflix läuft die 8. Staffel von Suits.
Ja, finde ich auch schön, weil Suits, das letzte Mal, die neuen Folgen waren auch auf Netflix dann plötzlich relativ spontan zu sehen, sage ich jetzt mal. Und mit Staffel 8 ist es eigentlich genauso. Ne? Und dann,
die Serie hat ja nach wie vor viele Fans.
Ja, natürlich. Über Suits guckt man immer gerne, obwohl sie war ja nie wieder so schön wie am Anfang. Es ist ja einfach so.
Das ist ja auch schwierig. Noch eine neue Staffel und dann noch eine neue Staffel.
Das Niveau zu halten. Ne? Und warum man irgendwann mal angefangen hat, diese Serie zu sehen. Und wir haben noch was Kurioses, auch bei Netflix, extrem unterhaltsam fand ich, ab 16. Juli Indian Matchmaking heißt die Serie und da geht es um eine indische Heiratsvermittlerin und bei uns ist das Thema ja nicht so aktuell, aber gerade in Indien sind das extrem wichtige Frauen, die eben ja die Hochzeiten stiften, sage ich mal, die versuchen für den Sohn oder die Tochter des Hauses den richtigen Partner zu finden, ne?
Ja, aber nicht nur in Indien, sondern auch in den USA machen das dann indischstämmige Bürger, die sagen, wir müssen da unsere Kinder.
Wir müssen unter die Haube, es muss der richtige, es muss eine gute Partie sein und wichtig ist Bildungsstand und Einkommen und sowas. Und auf jeden Fall ist das sehr, sehr unterhaltsam,
ja,
finde ich.
Ich finde es ja irgendwie so ein bisschen heftig, weil wenn man es mal runterbricht, das ist jetzt so versehen mit so einem romantischen Touch und so einem Schuss voll Chlore, aber da steckt ja Zwang dahinter. Wenn mir jemand jetzt aussuchen würde, wen ich hätte heiraten müssen, hätte ich das nicht so gut gefunden.
Ja, die gehen ja bewusst dahin. Also, naja, gut, die Eltern auch oft. Ne? Also,
oft sind es ja wohl die Eltern, oder?
Wie das alles genau funktioniert, können wir ab sofort sehen. In dieser neuen Serie, in den Matchmaking. Und es gibt eine sehr, sehr gute Nachricht für alle Fans der Serie The Crown. The Crown, die vielfach ausgezeichnete Serie um das britische Königshaus, sollte eigentlich nach 5 Staffeln zu Ende sein. Und alle haben gesagt, so Mensch, warum machen die das? Weil da ist noch so viel Stoff bis in die 2000er rein. Und jetzt die gute Botschaft. Es gibt doch eine 6. Staffel, die bis in die frühen 2000er Jahre hineingehen soll. Und damit kombiniert noch eine gute Botschaft. Staffel 4, deren Dreharbeiten wegen Corona abgebrochen werden mussten, sind jetzt im Kasten, sind abgedreht und sollen noch Ende des Jahres bei Netflix zu sehen sein.
Na, da freue ich mich drauf. Also ich bin ja ein großer The Crown-Fan.
Ich auch. Finde ich großartig. So, und jetzt kommen wir zum Kino. Im Kino startet ja auch was. Also die Kinos sind immer noch unter schwierigen Bedingungen erst geöffnet, aber sie sind offen. Und deswegen startet einer der Filme, die in diesem Jahr auf der Berlinale für sehr viel Furore gesorgt haben im Vorfeld, jetzt in den deutschen Kinos.
Berlin-Alexanderplatz wurde auf der Berlinale vorgestellt im Wettbewerb und wir haben ihn da ja auch gesehen und wir schauen da noch mal kurz rein.
Du bist ein wilder Junge.
I was a refugee all of my life. I did what I have to do. Now I got a second chance. Ich will gut sein.
Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst.
You want to be good in a world.
Sei nicht dumm, das Potenzial.
Es ist nicht leicht, sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat.
Noch ein Wort und ich breche dir den Hals.
Der Film hatte natürlich auch deswegen so viel Aufmerksamkeit, weil Berlin-Alexanderplatz ja ein deutscher Klassiker ist. Also wir haben ihn alle, vielleicht nicht alle, aber viele haben ihn in der Schule gelesen. Alfred Döblin, es gab ja auch eine Verfilmung von 1931.
Aber der Roman selber stammt ja aus dem Jahr 1929, spielt in Berlin. Die Hauptfigur da im Roman ist ja Franz Bieberkopf, der nach seiner Haftentlassung sich eine neue Existenz aufbauen möchte.
Also er versucht es jedenfalls.
Genau, aber er schafft es nie, ein bürgerliches Leben zu führen und schließt sich dann einer Bande an. So ein großer Roman der deutschen Moderne, Pflichtlektüre in vielen Schulen. Und ich glaube, viele Schüler fanden den ziemlich sperrig, diesen Roman.
Ja, völlig zu Recht, finde ich. Jetzt eben die große Neuinterpretation. Und der Film hatte natürlich auch deswegen die Aufmerksamkeit, weil es eben diese große Überschrift war, Berlin-Alexanderplatz.
Ja, und dann
auch
clever gewählt aus
Berlinale,
Marketing.
Gutes Marketing auf jeden Fall. Das Ganze jetzt eben übertragen in die Gegenwart. Und Franz Bieberkopf heißt jetzt Francis und ist ein Geflüchteter aus Afrika. Der versucht sich hier in Deutschland ein neues Leben aufzubauen und das zuerst auch auf seriöse Weise tun will. Einen Job hat auf dem Bau, das klappt aber alles nicht und rutscht dann eben ins Drogen- und Prostitutionsmilieu ab. So. Und das Besondere an diesem Film, finde ich, es passen da viele Sachen nicht zusammen. Also der Regisseur Burhan Kurbani hat sich da was ganz Großes vorgenommen. Der Film ist ein Opus Magnum, es ist über 3 Stunden lang, aber er lebt von seinen ganz fantastischen Hauptdarstellern. Also es gibt da Jella Haase, die Mieze spielt. Es gibt Albrecht Schuch, der den Reinhold spielt. Das ist eigentlich die beste Figur im ganzen Film. Aber eben auch Velket Bungwe, der den Francis spielt. Und das hat mich bei der Stange gehalten. Also deswegen habe ich den Film auch bis zum Ende mit Spannung gesehen, weil ich die Darsteller so gut fand, obwohl für mich in der Umsetzung vieles eben nicht zusammenpasste.
Ich finde sehr mutig, was Burhan Kurbani da gemacht hat, dass er das gewagt hat, diesen großen Roman zu nehmen und zu sagen, daraus mache ich jetzt einen Film. 3 Stunden lang und trotzdem hat er es nicht geschafft, viele Figuren genauer zu erklären. Mich hätte da die Background-Geschichte mehr interessiert noch. Und ich finde ja, das wäre vielleicht ein guter Ansatz gewesen, daraus eine Serie zu machen.
Ja, du bist ja ganz clever. Ja, ich finde auch, es gab viel Stoff für eine Serie und einige Szenen grandios, einige Sequenzen und andere dann eben wieder erstaunlich banal neben diesen großen Szenen.
Und ja, deswegen, und er hat aber schon tolle Bilder gefunden.
Ja, aber nicht immer. Also es gibt groß, es ist wie alles. Also ich finde, es ist das Großartige neben dem manchmal eben nicht ganz Gelungenen. Und deswegen für mich immer irgendwie ambivalent.
Ja, du bist da schon jetzt, finde ich, sehr kritisch. Bei mir steht dieser Mut und dieses Wagnis, sich das vorzunehmen im Vordergrund. Und ich finde schon, dass er das gut umgesetzt hat, obwohl das keine leichte Kinokost ist.
Worauf wir uns einigen können, ist, es ist ein Kinoerlebnis auf jeden Fall. Also man geht nicht raus und sagt irgendwie, ich habe mein Geld irgendwie ich bin so enttäuscht, ich will mein Geld zurück.
Aber ich glaube schon, dass der Film dann polarisiert. Entweder mag man den oder man mag den gar nicht.
Ja, und man muss sich eben darauf einlassen, weil 3 Stunden, die sitzt man ja eben nicht mal so mit der linken Pobacke ab, weil wir jetzt wieder beim Thema Po sind, ne? Also, worüber wir auch schon geredet haben. Na, es gab ja die Serie von Fassbinder, ne? Und wir haben
ja, von 1980 hatte er das verfilmt.
Und die wir natürlich damals nicht gesehen haben, weil es ja nicht möglich war. Aber wir haben uns die nochmal angeguckt, weil die war jetzt irgendwo zu streamen. Und ich habe ja Gott weiß was davon erwartet, weil ich dachte so, oh Mann, Fassbinder und Bendy Alexanderplatz. Und nach wie vor wird das ja auch hoch gelobt. Und ich fand das so schrecklich. Ich fand es echt richtig, richtig schlecht. Und ich bin über die ersten beiden Episoden sind wir nicht weggekommen. Ne?
Ja, das stimmt. Das muss also die Serie, die mir da vorschwebt, die würde ich dann schon so ein bisschen anders gestalten. Ja,
also Stoff für eine neue Serie auf jeden Fall.
Genau.
Und diese Woche startet auch im Kino Unhinged, außer Kontrolle, ein neuer Film mit Russell Crowe, der so ein bisschen in Richtung Ein Mann sieht Rot, Falling Down geht, also ein Mann, der durchdreht. Es geht um eine Begegnung im Autoverkehr und die eigentlich scheinbar zufällig ist und scheinbar unverfänglich und es ist eine Auseinandersetzung, wie wir sie alle im Autoverkehr vielleicht schon mal erlebt haben und dann wird daraus ein...
Was? Sowas hast du schon im Autoverkehr erlebt?
Ja, daraus wird dann ein Thriller, weil Russell Crowe, der in diesem Film, das können wir schon mal verraten, weil es ja von Anfang an völlig klar ist, den Schurken spielt, diese Frau dann eben verfolgt.
Komm schon, Mann. Fahr!
Weißt du, was höfliches Hupen ist, junger Mann? Das klingt so sachte, freundlich. Das war bestimmt die Absicht deiner Mom.
Nein, war's nicht. Mom!
Ich mach gerade eine etwas schwierige Zeit durch. Tut mir leid. Entschuldigung angenommen?
Ignoriere ihn.
Dann würde ich ihre auch annehmen und das wär's.
Es gibt nichts, weswegen ich mich entschuldigen müsste. Kannst du bitte fahren? Alles okay? Ich glaube, der Typ in dem Pickup verfolgt mich.
Aggressiver Fahrer.
Chillen Sie, Mann. Machen Sie sich vom Acker.
Ich glaube, Sie wissen nicht so richtig, was ein schlimmer Tag ist. Aber das wird sich ändern.
Russell Crowe sieht wirklich so ein bisschen beängstigend aus. Ne? Also so, obwohl für ihn war es bestimmt toll, weil er sieht so ein bisschen übergewichtig, aufgedunsen,
ist er ja
Augenringe, fies. Das wissen wir nicht. Aber normalerweise muss Russell Crowe ja so, ich meine, Gladiator ist schon eine Weile her, aber da muss er dann ins Fitnessstudio. Er muss fit sein. Und in diesem Fall haben sie dann gesagt: Mensch, Russell, kannst du so kommen, wie du bist.
Ja, ganz anders als Mark Hamill, ne? Der musste ja noch ins Fitnesscenter.
Vielleicht tun wir ihm auch völlig Unrecht. Vielleicht hatte Russell Crowe gerade einen Waschbärtbauch.
Ja,
und der Regisseur hat gesagt, hier,
jetzt mach mal nichts. Jetzt,
Fritten und Burger.
Ja, schon zum Frühstück. Könnte auch sein. Also, da waren wir jetzt ein bisschen gemein.
Unhinged, außer Kontrolle, eben auch bei den Essgewohnheiten. In diesem Fall Russell Crowe ab dieser Woche neu in den Kinos. Bianca hat uns geschrieben und die liebe Bianca, die uns relativ oft schreibt und wir freuen uns jedes Mal darüber und hat gefragt, also einmal hat sie gesagt, früher war sie kein Vikings-Fan, jetzt hat sie die ganze Serie weggesuchtet.
Toll, Bianca, ja, freue ich mich drüber.
Genau. Und hat gefragt, wann geht es weiter mit Vikings und der zweite Teil der letzten Staffel startet Ende des Jahres, worauf wir uns gleichzeitig freuen und traurig sind, weil es ist ja der letzte Teil. Und sie wollte auch wissen, Handmaid's Tale 4. Wie geht es denn da weiter? Wann startet die Staffel endlich? Und die schlechte Nachricht ist, wegen Corona mussten die Dreharbeiten abgebrochen werden. Es geht jetzt irgendwann weiter und die letzte Staffel, also die neue Staffel Handmaid's Tale 4 wird deswegen erst Herbst, Winter 2021 starten. Also wir müssen uns dann noch über ein Jahr lang gedulden.
Das ist blöd. Irgendwie.
Irgendwie. Ja. Auch diese Woche verschenken wir was. Bettina, du bist doch normalerweise immer diejenige, die am Ende sagt, Christian, du wolltest doch noch was verschenken. Und ich habe hier nämlich einen...
Hast du gleich dran gedacht, dass du es jetzt sagen musst?
Ich hab diesen Blick schon gesehen. Ich wusste, da kommt irgendwas. Und zwar liegt hier ein sehr großer Stapel. Ich habe ein Paket gepackt und zwar mit der Serie mit 5 Blu-rays, die kompletten 5 Staffeln der Sci-Fi-Serie Falling Skies, die ja Steven Spielberg produziert hat. Und wenn ihr die haben wollt, loggt euch ein unter radiohamburg.de und ich ziehe euch dann mit Glück aus meinem großen weggesuchtet Hut.
War's das jetzt schon wieder?
Du willst jetzt so einen Berlin-Alexanderplatz-Podcast machen? Ja, irgendwie so.
Ich könnte jetzt hier noch weiterladen.
3 Stunden, 3 Minuten?
Ja, so. Mindestens.
Was am schönsten ist.
Ja, dann sollen wir ja aufhören, ne?
Muss es vorbei sein. Ja. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch, vielleicht habt ihr uns ja auch im Urlaub gehört, wir wünschen euch noch einen schönen Urlaub oder wenn ihr Urlaub in Hamburg macht.
Und wenn es euch gefallen hat, sagt's doch weiter. Wir freuen uns.
Ja, und bewertet uns überall mit 5 Sternen. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns auf Instagram. Ihr seht ja, es funktioniert. Oder unter weggesuchtet@hotmail.com. Weggesuchtet@hotmail.com. Wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns auf jeden Fall wieder mit der neuen Folge von Weggesuchtet am kommenden Mittwoch. Und bis dahin macht's gut und alles Liebe.
Und lasst die Sonne in eure Herzen. Tschüss.
Und auf eure Haut scheinen. Tschüss.